Einen guten Morgen, liebe Gottesfreunde. So darf ich euch alle mal nennen, so wie Lukas das Original geschrieben hat für den Theophilus, denn das heißt Gottesfreund. So, wir haben gehört, die Gottesfreunde haben sich in jener Zeit dann auch getroffen. Freunde dürfen wir sein, das wird schon bemerkt, weil Jesus gesagt hat, ihr seid meine Freunde. Doch wie ist es mit den Freunden in der Welt? Es gibt so dieses Sprichwort, ne? Solche Freunde, ne? Da brauche ich keine Feinde. Es haben sich die Apostel auch mächtig gestritten. Und es wird schon geschrieben, es ging in der Sache, es ging klar zur Sache, aber nun ja. Okay. Wir sind im Jahr 48 nach Christus beim sogenannten Apostelkonzil. Und das einfach mal, versucht euch da mit hineinzustellen. Da ging es um eine ganz, ganz wichtige Lehrfrage, die strittig war. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Überraschung, es gibt nicht nur eine Textstelle im Neuen Testament, diesen langen Bericht des Lukas zu diesem Apostelkonzil. Es gibt auch noch einen zweiten Text. Und das ist im Brief des Paulus an die Galater, im zweiten Kapitel, die ersten 10 Verse. Ich möchte mich heute mit beiden Texten befassen, denn sie gehören zusammen. Sonst versteht man die ganze Sache meiner Meinung nach nicht. Ich möchte diese Texte miteinander ins Gespräch bringen. Es ist das eine Konzil, dasselbe Grundthema und auch die Entscheidung, die Hauptsache, ist identisch. Und selbstverständlich gibt es dann eben auch bei zwei Verfassern Unterschiede. Es geht um den Fokus, was ist nun wirklich wichtig für die Nachfolge Jesu, an jeden in seiner Individualität, aber auch in der Gestaltung des Gemeindelebens. Das Treffen in Jerusalem ist nach der Auferstehung Jesu und der Ausgießung des Heiligen Geistes auf jeden Fall das wichtigste Ereignis in der Urkirche. Und es hat eine weltweite Bedeutung. Es ist ja die Freude der Nationen, wie wir gesungen haben. Denn diese Entscheidung des Konzils hat die Gemeinde Jesu für die Völkerwelt erst richtig geöffnet. Das ist der große Segen. Die katholische Kirche nennt es patriarchalisch Konzil. Die evangelische Kirche nennt es eine Synode. Und Synode bedeutet ja gemeinsamer Weg. Und das finde ich eine richtig gute Bezeichnung. Und diese gute Tradition der öffentlichen Synode pflegt ja auch die evangelische Kirche weiter. Wir haben einen kurzen Blick auf die gerade in der letzten Woche stattgefundene EKD-Synode von Dresden 2025. Das heißt so locker, die sechste Tagung der 13. Synode der EKD vom 9. bis 12. November befasste sich in öffentlichen Sitzungen unter anderem mit folgenden Themen. Habt da einiges aufgeführt. Die Friedensdenkschrift, Abschiebungen, Diversität, Kasualien, Haushalt, Seenotrettung, Wehrdienst und vieles mehr. Aber das kommt in keinster Weise an das heran, was damals auf dem Spiel stand beim Treffen in Jerusalem. So nenne ich das. Ja, denn es waren nicht nur die Apostel da. Man ist in Jerusalem versammelt in der judenchristlichen Gemeinde mit den Gemeindegliedern und Ältesten und deren Leiter Jakobus, dem Bruder des Herrn. Und von den Aposteln sind dort mindestens Petrus und Johannes. Dann kommt aus der heidenchristlichen Gemeinde in Antiochia eine Delegation, Barnabas, Paulus, Titus und einige weitere Abgeordnete der Gemeinde. Und Jerusalem nimmt sie auf in herzlicher Gastfreundschaft. Und ich denke, so sollte es sein, wenn auch wir uns mal zusammensetzen und um ein strittiges Thema miteinander in Ehrlichkeit ringen. Es braucht einen angstfreien Raum, um über komplizierte, tiefgreifende Dinge reden zu können. Und es braucht auch angstfreie Menschen, darüber zu sprechen. Ich denke, das ist eine erste wichtige Grundlage. Denn hier in Jerusalem sollte eine zentrale Lehrfrage entschieden werden. die existenzielle Frage, die über den weiteren Weg der urchristlichen Gemeinden in Antiochia und Jerusalem wegweisend würde. Und so tragen die Apostel und Ältesten eine hohe Verantwortung. Aber, oder zusätzlich, benötigen sie das Mitdenken auch die Akzeptanz ihrer Gemeinden. Denn es liegt für diese neue Jesusbewegung eine wesentliche Frage auf den Tisch. Und so tragen die Judenchristen diese Lehre vor. Die Freiheit wird natürlich gegeben. Die Heidenchristen sind zu beschneiden, sonst können sie nicht gerettet werden. Denn die Beschneidung ist ja das Bundeszeichen Gottes für sein Volk Israel, für Israel allein. Und die Heidenchristen sind aufzufordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Das sind die existenziellen Fragen. Und es geht um Errettung und Gemeinschaft. Und da kann man schon ein Fragezeichen machen. Ist die Beschneidung und strikte Einhaltung des Gesetzes des Mose um des Heils willen erforderlich? Und dahinter steckt die weitere Frage, welche Gültigkeit hat denn dann das Alte Testament noch? Und Gemeinschaft, ist die Kirche ein Teil Israels oder steht sie dem Judentum in einer eigenen, neuen Größe gegenüber? Wenn die Position der Judenchristen stimmt, welche Bedeutung verbleibt dem Kreuz und der Auferstehung Jesu? Ich denke, keine. Jesus würde vielleicht als Prophet einsortiert. Das Evangelium steht und fällt mit Jesus, dem Sohn Gottes, und seinem Werk allein. So haben wir also Judenchristen und Heidenchristen. Und die Judenchristen haben ihre jahrtausendalte Tradition und Identität als Volk Gottes des Alten Testaments. Nun sind sie neu durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder geworden. Und sie haben ihn kennen und lieben gelernt als den gekreuzigten und auferstandenen. Und sie folgen ihm. Und doch, ich will nicht sagen, das ist ein Klotz am Bein, aber das ist diese Identität als Volk Gottes besteht weiter. Und da ist es für sie eine umwälzende Herausforderung, wie jetzt als Christ leben. Und die Heidenchristen haben es da vielleicht einfacher. Sie sind Gotteskinder geworden aus der paganen Götterwelt der Antike heraus zu Jesus hin, ohne Zugehörigkeit zum Volk Israel, wo sie vielleicht einiges kannten. Das Heil kommt aus den Juden, hat Jesus uns selbst gesagt. Es ist die Wurzel des Christentums. Jesus aus Nazareth ist der Christus Gottes, der einzige Zugang zu Gott für Juden und Heiden. In der Situation standen sie. Wer und wie kann hier jemand weiterhelfen? Und da tritt für mich Paulus auf den Plan. Paulus, ein Teilnehmer. In dieser Erzählung des Lukas kommt er direkt gar nicht zu Wort. Er und Barnabas dürfen erzählen, was Gott auf der ersten Missionsreise getan hat. Aber das war es dann halt auch bei Lukas. Es gärte weiter, auch in Galatien. Und da schreibt Paulus seinen Brief an die Galater. Und das im Jahr 54 nach Christus, 6 Jahre nach dem Konzil. Und das ist sehr, sehr zeitnah. Die Apostelgeschichte des Lukas datiert man auf circa 90 oder etwas früher nach Christus. Das ist 2 Generationen später. Auch das müssen wir im Hinterkopf ein wenig mitbewegen. Und ich habe die Version des Paulus einfach mal in Kurzfassung selbst aufgeschrieben. Er schreibt ungefähr so: Ich zog aufgrund einer Offenbarung nach Jerusalem hinauf und nahm Barnabas und Titus, einen unbeschnittenen Griechen, mit. Mein Ziel war es, meine Verkündigung des Evangeliums für die Heiden vorzulegen. Es gab falsche Brüder, die unsere Freiheit, die wir in Christus haben, auskundschaften wollten. Wir widerstanden ihnen, damit die Wahrheit des Evangeliums für euch bestehen bliebe. Und dann schreibt er: Jakobus, Kephas und Johannes machten mir keine Auflagen, sondern sie reichten mir und Barnabas die rechte Hand, dass wir unter den Heiden und sie unter den Beschnittenen das Evangelium verkünden. Allein, dass wir der Armen gedächten. Es ist dasselbe Konzil. Doch Paulus erwähnt keine notwendigen Dekrete, die vereinbart worden wären, und erkennt keinen Brief für die Gemeinde in Antiochia. Und seine Verkündigung, die er durch Offenbarung Jesu Christi empfangen hat, so schreibt er, nennt er die Wahrheit des Evangeliums, die zu einer Freiheit führt, die wir in Christus tragen, in Christus haben. Davon ist getragen. Paulus ist für mich ein vom Evangelium geprägter liberaler Theologe. Er erklärt den Galatern die Freiheit, die wir in Christus haben, so wie das, was beim Konzil nachher rauskommt, wie er es verstanden hat, dann eben auch nur so möglich ist. Sein Evangelium, das er vorgetragen hat, das legt er nun den Galatern ans Herz und erklärt es ihnen. Es wäre eine Vertiefung wert, diesen Brief zu lesen, denn er passt dazu. Zum selber forschen und prüfen, damit ihr ein wenig hineinfindet. Er hat es von Christus selbst empfangen, sagt er. Die Gerechtigkeit aus Glauben, ohne Zutun der Werke. Die teure Gnade, würde Bonhoeffer sagen. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg. Die universelle Gemeinschaft der Christen, das lese ich später einmal. Der Geist Jesu, der in uns betet zum Vater. Und gegen eine billige Gnade steht eine verantwortliche Freiheit. Das drückt er in den Worten aus. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Freiheit von der Sünde. Zu einem Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Er spricht von den Auswirkungen des Lebens im Heiligen Geist, die Frucht des Geistes, und von echter Geschwisterlichkeit. Und das alles, weil der Mensch in Christus ganz neu geworden ist. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern die neue Schöpfung. So schreibt der Originalteilnehmer vom Treffen in Jerusalem, Paulus. Er kennt keine Dekrete, er legt den Fokus auf die Freiheit Christi, auf eine Nachfolge Jesu im Heiligen Geist. Und ich finde das echt einladend und herausfordernd, denn es fordert mich heraus, mich in das Wesen Jesu verändern zu lassen. Will ich das wirklich? Ja, ich will jeden Tag neu, das muss ich dann auch sagen, das ist nicht immer so selbstverständlich und einfach. Aber es ist der Weg des mündigen Christseins. Gehen wir diesen Weg gemeinsam. Das ist ein guter Weg. Und wir können das mit der Freiheit auch im Sinne Martin Luthers sagen. Auch er in seiner Schrift über die Freiheit sagt, fasst Freiheit und Verantwortung zusammen in zwei Sätzen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ganz in der Freiheit des Geistes. Ein Beispiel kommt nachher noch kurz von Paulus. Nun haben wir das Apostelkonzil mit den unbedingt notwendigen Anweisungen. Braucht die Freiheit in Christus wirklich keine unbedingt notwendige Anweisung irgendwie? In der persönlichen Nachfolge für das Gelingen der Gemeinschaft, einer Kirchengemeinde oder für den CVJM in seinem spezifischen Auftrag als Jugendverband? Zunächst mal steht das Grundergebnis des Konzils ja fest. Keine weitere Last. Und es bedeutet, die Heidenchristen müssen nicht zum Judentum konvertieren. Es entfällt die Beschneidung. Es wird kein Tora-Gehorsam auferlegt und ebenso keine rituellen, religiösen Bestimmungen. Und welche Bedeutung hat da noch das Alte Testament? Und auch da hilft uns Paulus weiter. Er schreibt im Timotheusbrief, alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu gutem Werk geschickt. Und da braucht es Auslegungsmaßstäbe. Den schönsten Ausdruck oder Maßstab für die Auslegung finde ich bei Dietrich Bonhoeffer. Christus im Alten Testament entdecken. Kommen wir auch gleich noch zu. Aber zunächst mal zu den sogenannten unbedingt nötigen Anweisungen. Es geht hier um das Essen im rituell-religiösen Kontext der jüdischen Lebensgemeinschaften. Und daran hatte sich jeder Israelit zu halten. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Das war so. Ein Drittel wurde verbrannt, ein Drittel bekam der Priester, ein Drittel wurde verkauft. Und der Paulus war ganz frei, der sagte, ich kann nicht auf den Fleischmarkt gehen, das kann ich kaufen und ich mache meinen Schnitzel Rosé. Alles in Ordnung oder wie auch immer. Unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Es ging, und das ist wichtig, um das Kollektiv. Und es war aus meiner Sicht wirklich eine Sondersituation. Gemeinschaften, und darum geht es, dürfen nicht zerbrechen. Und sie waren an der Zerbruchkante. Und vor diesem Hintergrund sehe ich diese unbedingt nötigen Anweisungen, die sich vermutlich nach dem Konzil dann so konstituiert haben. Anders könnte ich das nicht zusammenkriegen. Zudem dienten also die Speisegebote. Doch individuell ist es anders. Paulus ist frei, ohne eine Festlegung in dieser Sache. Und so schreibt er es an die Korinther, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmer mehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Dem Bruder zuliebe kann ich auch mal drauf verzichten. Kein Problem. Okay, dreimal ging es um Essen. Es ist heute unbedeutend, es war zeit- und situationsbedingt und weil es so strange war, musste es sein. Es war quasi, das sieht man dann, weil es heute nicht mehr gilt, eine Hausregel der frühen Kirche. Es erledigte sich dann von selbst in der Geschichte. Hat sich geklärt. Aber sollen wir alle Dinge sich einfach so klären lassen, die vielleicht im Raum stehen? Es bedeutet, so zum Nachdenken, wenn Regel, dann Hausregel für das Haus. Also jede, vielleicht auch Kirchengemeinde einzeln für sich selber oder der CVJM für sich selber. Vielleicht auf jeden Fall am besten in seinem Verbund. Da sind wir ja zusammen. Aber ich denke auch, eine Regel muss nach Qualitätsmaßstaben verfasst sein, überprüft sein, aktualisiert werden oder kann auch gestrichen werden. Aber nur, wenn man wirklich an einer Bruchkante steht. Und da wüsste ich wirklich nicht, wo das ist. Ja, nun kommt noch das vierte. Und haltet euch fern von jeder Unmoral. Unzucht, übersetzt Luther. Unmoral kommt von der neuen Genfer Übersetzung. Porneia heißt im Griechischen. Könnten wir jetzt mal kurz eine Mentimeter-Umfrage machen? Welcher Gedanke geht euch durch den Kopf? Welche Assoziation habt ihr bei Unzucht? Machen wir nicht. Aber es ist so wichtig, denke ich, ganz persönlich mal zu versuchen, sich da hineinzuversetzen. Was hilft, ist nachzuforschen, was bedeutet Unzucht im Alten Testament? Zunächst einmal ist da vor Ort die Sexualkultur der Antike, die hierarchisch war, auf Machtverhältnisse. Die Frau gehörte dem Mann und so weiter. Fortpflanzung, Päderastie und das akzeptiert heute keiner mehr. Letztendlich ist es so, es geht um die Liebe zu Gott und es geht um die Liebe zu Mitmenschen. Und das finden wir zum Beispiel bei den Propheten. Da heißt es bei Hosea, als der Herr anfängt mit Hosea zu reden, da sprach er, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn hinweg. Also Gott zu verlassen, sich nicht unter seine Führung stellen. Und so dann die Liebe zu Mitmenschen. Da gibt es zwei so bekannte Texte aus dem Levitikusbuch, Kapitel 18 und 20, wo es um die ganze Sexualethik geht Und dazwischen ist das Kapitel 19. Und mitten im Kapitel 19, da steht dann der Vers, du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du, aus dem Hebräischen übersetzt. Daran denke, er ist wie du. Durch die Septuaginta, die griechische Übersetzung, ist im Neuen Testament so übernommen worden, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, Unzucht, auch wenn wir es mit anderen Dingen vielleicht zu schnell verbinden, da geht es wirklich darum, dass die Liebe zu Gott verletzt wird und dass die Liebe zu Mitmenschen verletzt wird. Und was, wie sich das dann ausprägt, das ist die andere Sache. Ja. Was könnten wir als Einzelne, als Kirchengemeinde oder als CVM mitnehmen? Ich möchte noch eine Stelle, lesen aus dem Galaterbrief, dass wir eine Einheit sind. Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. In dieser Einheit haben wir Rechtfertigung. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Er lebt in uns. Da ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann oder Frau, wörtlich, männlich oder weiblich. Denn ihr seid alle einer in Christus. Gott hat eine Einheit gestiftet. Die Gemeinde ist sein Werk. Und dann, meine ich, gilt, zur Freiheit von der Sünde hat uns Christus befreit, zu dem Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Ich habe es ein wenig ergänzt, aber so ist es einfach zu verstehen. Wichtig ist, finde ich, auch Nachfolge nach den Werten des Evangeliums. Darüber könnten wir uns Gedanken machen. Gott und den Nächsten lieben, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Vergebung, Treue, Wertschätzung, Demut. Und Jesus drückt es einfach aus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander lieb habt und das ins Leben umzusetzen. Das Apostelkonzil als Vorbild. Ich denke, ja, es liegt ein Konflikt vor, man befasst sich damit, man verschiebt es nicht und man sagt, wir wollen einen gemeinsamen Weg gehen. Wir wollen einander als Menschen nicht verlieren, sondern eine Lösung erarbeiten unter der Leitung des Heiligen Geistes. Auch wenn es dann um konkrete individuelle Lebensstile geht, nach christlichen Werten, ja, da müssen wir es einzeln gestalten. Den Bruder im Blick haben, die Gemeinschaft im Blick haben, aber so wie Paulus selber, frei sein. Frei sein im Heiligen Geist und so Jesus folgen und die Gemeinschaft stärken. Amen.